Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. So steht's am Anfang der Bibel. So haben wir es vorhin gehört. Vielen Dank, dass ihr den ganzen Text gelesen habt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, euch Zeit genommen habt, diesen Text zu hören. Damit ist eigentlich das Wesentliche schon gesagt. Das, was ich jetzt zu sagen habe, ist nur eine Ergänzung. Danke auch für die Lieder, die ihr rausgesucht habt. Da ist auch ganz viel schon deutlich geworden von dem, was ich eigentlich sagen möchte. Wenn ich der Schöpfung begegne, wenn ich sie sehe, die Welt, ich denke, wir haben die Chancen jetzt auch nochmal ganz anders in der Urlaubszeit uns Zeit zu nehmen, dann begegnet uns da Gott. Und auch dieses letzte Lied, was wir gesungen haben, nimmt schon was vorweg, was ich jetzt gleich sagen möchte. Nämlich, ich möchte hören, ich möchte sehen, wer du bist. Darum geht's in diesem Schöpfungsbericht. Am Anfang, um diesen Uranfang alles Seins, da gibt es ja einen ziemlich heftigen Streit, zumindest wenn wir sozusagen in unsere christliche Welt schauen. Ich glaube, für die Welt draußen ist es gar kein so ein Thema mehr. Und dieses ist der Streit zwischen der sogenannten, zwischen den Kreationisten auf der einen Seite, 7 Tage Schöpfung, 7 mal 24 Stunden, und der Evolution auf der anderen Seite, unendlich lange Zeiten. Und die gute Nachricht, die ich euch heute Morgen mitgebracht habe, ist, dieser Streit ist gelöst. Denn ich habe im Nachlass meiner lieben Tante Erika, einer treuen Christin und Bibelleserin, zwischen viel theologischer Literatur und christlichen Romanen aus den einschlägigen Verlagen dieses Buch gefunden. Jean Effel, Heitere Schöpfungsgeschichte für fröhliche Erdenbewohner. Und dieses Buch zeigt Originalaufnahmen aus den ersten Schöpfungstagen. So sehen wir hier zum Beispiel, wie Gott voller Liebe das Lamm erschafft. Oder wir sehen, wie die Felle für die Tiere ausgewählt werden. Für Urwald und Steppe nehmen wir bedruckte Stoffe, die sind nicht so empfindlich, sagt Gott hier. Wir sehen, wie die Milchstraße entsteht. Hier, ich kann nicht jedem Einzelnen die Flasche geben. Und wir sehen, dass durch ein Missgeschick der Engel beim Standesamt die dänische Docke ihre Flecken bekommt. Sollte also vielleicht doch der Zufall bei der Entstehung der Arten eine Rolle gespielt haben? Aber der aufmerksame und erfahrene Bibelleser merkt schon, dass hier was falsch ist, denn nicht die Engel beim Standesamt haben den Tieren die Namen gegeben, sondern es war Adam, wie wir im 2. Kapitel des Buches Mose lesen können. Aber damit Spaß beiseite. Und damit möchte ich auch diese Diskussion Evolution, Kreation erstmal beenden für diese Predigt, weil ich glaube, dass sie letztlich an dem Kern dieses Bibeltextes vorbeigeht. Warum? Um dem ein bisschen näher zu kommen, glaube ich, müssen wir uns fragen, um was für einen Text handelt es sich eigentlich? Es gibt ja durchaus ganz unterschiedliche Arten von Texten. Es gibt zum Beispiel Zeitungsartikel. Da würde ich jetzt als Leser erwarten, einen möglichst hohen Wahrheitsgehalt. Er sollte möglichst wörtlich wahr sein. Und wir haben schon ein, zweimal die Erfahrung gemacht, wenn man jetzt bei einer Veranstaltung war und liest hinterher den Zeitungsartikel darüber, dass doch manches ganz anders rüberkommt und dass es durchaus auch durch die Person des Betrachters gefärbt ist. Das lässt sich gar nicht ganz ausblenden, auch beim besten Willen. Und ob der Wille immer da ist, weiß man natürlich auch nicht. Aber ich glaube, auch bei Bibeltexten spielen die Menschen, die das weitergegeben haben, mit ihrem Glauben, mit ihrer Gotteserfahrung eine große Rolle. Aber das ist hier kein Zeitungsartikel, was wir hier lesen über die Schöpfungsgeschichte. Es war vermutlich der Schreiber auch nicht persönlich dabei. Dann gibt es Romane. Romane sind wertvolle Texte. Wahrheitsgehalt kann man so oder so sehen. Beim historischen Roman möchte ich natürlich schon, dass da ein gewisser Wahrheitsgehalt dahinter ist. Ich möchte, dass das auf fundierten Dingen besteht. Aber die ganze Geschichte, die ist frei erfunden. Da erwarte ich aber, dass das spannend ist, dass da eine gewisse Spannung da ist. Dieser Text ist kein Roman. Dann gibt es wissenschaftliche Berichte. Bei der Wissenschaft ist es so, jetzt mal so ganz verkürzt gesagt, dass ich aus Beobachtung und Berechnung eine plausible Theorie ableite. Und diese Theorie, die bleibt dann so lange wahr, bis wieder eine neue Erkenntnis kommt. Und ich muss dann meine Theorie wieder anpassen auf die neue Erkenntnis. Der Bibeltext ist auch kein wissenschaftlicher Bericht. Was ist es dann? Ich behaupte jetzt mal, dass dieser Schöpfungsbericht und alle Texte in der Bibel ein Liebesbrief ist. Was ist ein Liebesbrief? Ein Liebesbrief ist spannend wie ein Roman. Zumindest, wenn er an mich geschrieben ist, denke ich mal, ist es so. Und er ist wahr. Ich hoffe, dass er wahr ist. Ich glaube, wenn ich einen Liebesbrief schreibe und da sage, ich liebe dich und es ist nicht wahr, das wäre was ganz Furchtbares. Aber doch ist er anders wahr als die Zeitung. Zum Beispiel könnte in diesem Liebesbrief drinstehen, immer wenn ich an dich denke, habe ich Schmetterlinge im Bauch. Ich habe sie euch hier vorne mal hingeklebt, die Schmetterlinge. Da könnte ich jetzt natürlich sagen, also nach heutigen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist diese Aussage nicht mehr haltbar. Wir haben erkannt, dass im sauren Milieu des Magens Schmetterlinge nicht überleben können. Es würde ihre Flügel angreifen. Aber das würde keiner sagen, weil das ein Quatsch ist. Es ist ganz klar, es geht um eine andere Aussage. Und ein Liebesbrief, der ist auch nicht wie eine wissenschaftliche Theorie irgendwann überholt. Denn, also wir haben zum Beispiel eine ganze Kiste voll mit Liebesbriefen. Wir haben sie allerdings seit über 20 Jahren nicht mehr gelesen. Sie waren natürlich in einer bestimmten Situation geschrieben und ist auch so eine gewisse Zurückhaltung, sich das nochmal anzugucken. Ich habe dann so später erkannt, dass ich wahrscheinlich viel mehr Spaß hatte am Liebesbriefschreiben als meine Frau. Das merkt man ja vielleicht in so einer Verliebtheit auch nicht immer unbedingt, dass man den anderen auch vielleicht mal überfährt. Aber trotzdem ist das, was da drin steht, immer noch wahr, weil es eine Beziehung beschreibt, die bis heute, Gott sei Dank, bestehen geblieben ist. Ich hänge den mal hier auf. So, wenn ich jetzt die Bibel, diesen Schöpfungsbericht, als einen Liebesbrief lese, dann möchte ich ihn nicht mit der Frage lesen, wie verteidige ich diesen wertvollen Text gegen die böse moderne Wissenschaft, sondern ich möchte den Text lesen mit dem, was wir in diesem Lied gesungen haben, mit der Frage, was will uns Gott heute durch diesen Text sagen? Ich möchte den Text lesen mit der Frage, Gott, du mein Geliebter von meiner Kindheit an, welche guten Worte willst du mir heute durch diesen Text ins Ohr flüstern, damit ich sie an deine geliebten Menschen weitergeben kann? Und wenn ich dann so frage, dann merke ich, der Kern der Frage ist nicht, wie kann es sein, dass erst Tag und Nacht und hinterher Sonne und Mond erschaffen worden sind, sondern ich merke, es geht in diesem Text um Grundfragen des Menschseins, um Grundfragen meiner Person, um Grundfragen meines Seins. Es geht um solche Fragen wie, wo komme ich her? Warum bin ich, wie ich bin? Wozu bin ich hier? Warum gibt es diese Erde? Gibt es einen Gott? Und falls ja, wie ist er? Hat dieser Gott etwas mit meinem Leben zu tun? Hat mein Leben einen Sinn? Und in diesen Fragen an den Text sind mir 5 Thesen eingefallen und das werden jetzt die Punkte meiner Predigt sein. Ich möchte sie sagen und dann jeweils erläutern. Die erste These, dein Anfang ist nicht Zufall, sondern aufgehoben und geborgen in Gott. Dein Anfang ist nicht Zufall, sondern aufgehoben und geborgen in Gott. Da steht dieser Satz, am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Aus heutiger Sicht ein etwas seltsamer Satz, könnte man sagen. Denn der Himmel meint ja jetzt nicht diesen Ort, wo Gott wohnt, was an anderen Stellen in der Bibel ja durchaus so ist, sondern der Himmel meint hier das All, das Universum, das, was uns umgibt. Und da wissen wir heute, es gibt nicht Himmel und Erde, sondern die Erde, das ist so, die ist nicht der Mittelpunkt von diesem All, sondern die Erde, die ist eigentlich wie so ein unbedeutendes Staubkorn inmitten einer gewaltigen Staubwolke. Wir wissen heute, dass unsere Sonne einer von circa 300 bis 300 Milliarden Fixsternen in unserer Galaxie ist. Ja? Also das sind Zahlen, die muss ich lesen und die verstehe ich auch nicht wirklich. 100 bis 300 Milliarden, das ist eine 1 bzw. eine 3 mit 11 Nullen hinten dran. Und unsere Galaxie, die Milchstraße, ist, was man so bei klarem Nachthimmel in den Alpen wie so einen kleinen Schleier sieht. Das sind ungeheuer viele, viele, viele Sterne. Und es ist wie so eine rumgerührte, wie soll ich sagen, so ein bisschen flach, so ein Sternenhaufen, der so rumgerührt ist. Ja? Und irgendwo in diesem ganzen Wirbel sitzt unsere Sonne, so der Mittelpunkt unseres Universums, als einer von diesen 300 Milliarden Fixsternen. Und man kann heute Milliarden solcher Galaxien beobachten im All. Wenn ich es richtig weiß, ist der Andromeda-Nebel, also so ein kleiner Sternhaufen im Sternbild Andromeda, ist die nächste Galaxie. Sieht aus wie so ein Stäubchen da oder so. Wir können diese Tatsachen nicht einfach ignorieren. Jetzt lesen wir diesen Satz: Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Was machen wir jetzt damit? Entweder fühlen wir uns jetzt heute unendlich verloren in dieser unvorstellbar gewaltigen Weite des Weltalls, entweder fühlen wir uns unendlich ungeborgen, oder ich nehme auch heute diesen Satz ernst und weiß mich unendlich geborgen in der Hand Gottes, der alles erschafft. Wenn ich diesen Satz ernst nehme, dann darf ich das glauben. Gott hat es alles geschaffen und er sagt uns das an diesem Anfang, in diesem Anfangssatz, unsere Erde ist wichtig und auch du bist wichtig. Ich weiß nicht, wo du herkommst persönlich, ob du vielleicht willkommen, angenommen und geborgen warst in einer intakten Familie. So ist es mir gegangen und ich bin dafür sehr, sehr dankbar. Oder ob du vielleicht ein ungewolltes Kind warst, ob deine Eltern vielleicht zu dir gesagt haben, du warst ein Unfall. Vielleicht kennst du deinen Vater nicht, vielleicht noch nicht mal deine Mutter. Ich kann mir vorstellen, dass das ungeheuer schwer und belastend ist, wobei ich mir, glaube ich, nicht vorstellen kann, wie es wirklich ist. Aber gerade dir gilt dieser Satz, am Anfang schuf Gott auch dich. Du bist gewollt. Du bist ein gewolltes Kind. Dein Anfang war kein Unfall. Dein Anfang war kein Zufall, sondern dein Anfang ist aufgehoben und geborgen in Gott. Elke hängt uns hier ein Bild auf. Mancher kennt es vielleicht von Dorothea Steigerwald. Diese Plastik, die zeigt dieses Kind, was so in dieser Hand liegt, soll so ein Zeichen sein. Also die von mir aus linke Seite kriegt nachher auch noch ein bisschen was hier hingehängt, was ihr dann besser sehen könnt. Genau. Das Zweite, über deinem Leben, am Uranfang deines Lebens steht die Note sehr gut. Über deinem Leben, am Uranfang deines Lebens steht die Note sehr gut. Ist das Glas für mich oder was? Wenn wir den Text nochmal so vor Augen haben, den wir gehört haben, dann lesen wir, Gott nimmt sich immer wieder Zeit, sein Werk zu betrachten und dann kommt immer wieder dieser Satz und Gott sah, dass es gut war. Ich habe jetzt vor 2 Wochen die Predigt schon mal in Moosburg gehalten, habe ich gesagt, das war sozusagen Note 2, da hat schon jemand ein bisschen kariert geguckt, war vielleicht nicht ganz richtig, aber es steht immer gut und dann fällt eben auf, in am letzten, wo Gott den Menschen schafft, dann kommt und es war sehr gut. Also da ist nochmal eine Steigerung erkennbar. Also das mit der Note 2 nehme ich zurück. Ich denke, alles, was Gott vorher geschaffen hat, war auch sehr gut. Aber beim letzten betont er das nochmal. Es war sehr gut. Der Mensch ist sehr gut. Und ich weiß nicht, auf welche Noten ihr gebucht wart in der Schule oder noch seid, ob das eher so mangelhaft und ungenügend war, Note 5 bis 6, oder ob es besser war. Bei mir ging es so, wie ich aus Hessen nach Bayern gekommen bin, habe ich gedacht, Bayern wird es ganz schwierig, da muss man ganz fleißig lernen. Und dann bin ich so von besserer Mittelklasse zum Klassenprimus geworden mit positiven und negativen Konsequenzen. Ja, aber egal, wo du jetzt gebucht bist in der Schule, möchte ich dir heute sagen, Gott hat dich nicht nur ungenügend geschaffen, auch nicht nur befriedigend oder ausreichend, sondern sehr gut. Und da haben wir jetzt ein Zeugnis mitgebracht, das wollten wir euch jetzt, auch wenn jetzt die Zeugnisvergabe schon ein bisschen vorbei ist, nochmal hier hinhängen zur Veranschaulichung. Vielleicht kannst du jetzt einmal da um die Ecke sozusagen so, ja. Also das ist die Note für dich. Sehr gut. Jetzt sagst du vielleicht, naja, meine Nase ist zu krumm, meine Haare sind zu dünn, ich bin zu dumm und auch zu unentschlossen. Hallo? Weißt du es vielleicht besser als Gott? Als Gott dich erschaffen hat, hatte er einen guten Tag. Gott hatte Spaß, als er dich erschaffen hat. Und wir hatten bei uns in der Gemeinde den Henning, der war so bisschen 2 Meter rum. Und ich habe mir dann vorgestellt, wie Gott diesen Lehmklumpen nimmt und den so lang und dünn formt und daraus dann den Henning erschafft. Ja? Und dann nimmt vielleicht Gott einen anderen Lehmklumpen und macht den mehr so klein und rund und schafft dann da eine andere Person draus. Und sagen wir, wenn du jetzt mit deiner Größe und Statur nicht zufrieden bist, vielleicht hatte Gott da einfach mal Spaß, ein bisschen was anderes zu schaffen. Und Gott sucht sogar die Haare aus. Und das sehen wir jetzt hier nochmal in unserem schönen Büchlein, wie sich das Jean Eiffel vorstellt, wie Gott Adam die Haare einpflanzt. Er hat schon Kamm, Bürste und alle Haare bereitgelegt und dann wird jedes einzeln eingesetzt. Nur das letzte Haar fehlt noch und das lesen wir auch in der Bibel, dass Jesus sagt, nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Und dann zum Schluss heißt es, der Bart ist dran, den Rest verteilt nach Laune. Ja, also nachdem wäre sozusagen die Körperbehaarung kein Gotteswerk, sondern ein Engelwerk. Aber wie ich schon gesagt habe, ist nicht alles 100% Urtext bei Jean Eiffel. Und, aber was Urtext ist und was ganz biblisch ist und was mir auch in diesem Buch einfach gefällt, ist die Tatsache, Gott freut sich seiner Werke. Gott hat wirklich Freude an dir. Er hatte Spaß, dich zu erschaffen und er hat ein Ja zu dir. Und ich glaube, bei allen dieser Selbstoptimierung, die wir heute da machen müssen und wo wir Seminare durchlaufen und so, ich glaube, es ist wichtig, dass wir diese Botschaft heute Morgen mal wahrnehmen. Du bist so, wie du bist, von Gott gewollt und er sagt, ich freue mich, dass es dich gibt und ich habe dich so angenommen und freue du dich auch dran. Genau. Das Zeugnis deshalb nochmal. Dann das Dritte. Dass du hier bist, ist nicht sinnlos, sondern Gott will dich segnen und gebrauchen in dieser Welt. Dass du hier bist, ist nicht sinnlos, sondern Gott will dich segnen und gebrauchen in dieser Welt. In Vers 28 lesen wir, Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und erwerft sie euch und herrscht über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf dem Land regen. Gottes Segen ist gleichzeitig ein Auftrag und eine Sendung. Es ist ein Zuspruch und ein Auftrag. Ich habe versucht, es mit diesem Bild zu verdeutlichen. Vielleicht ist es nicht von überall gut zu erkennen. Da ist zum einen die segnende Hand Gottes, die sozusagen sich über uns hält, uns behütet, bewacht, uns schützt. Und zum anderen die sendende Hand, die sagt jetzt, geh, mach was draus. Und da gibt es eben in diesem Segen, in diesem Auftrag 2 Dinge. Einmal die Fruchtbarkeit und die Herrschaft. Und ich glaube, mit beiden tun wir uns auch ein bisschen schwer heute. Seid fruchtbar und mehrt euch. Wir haben, glaube ich, gelernt, dass es wichtig ist, sich nicht so zu vermehren, weil uns das Thema Überbevölkerung sehr massiv gegenwärtig ist. Immer mehr Menschen auf dieser Welt bei begrenzten Ressourcen. Und Ja, ich habe mich vor 2 Wochen dazu hinreißen lassen, ein Loblied auf die Familie zu singen. Ich habe 3 Geschwister. Mein Vater hatte 7 Geschwister und ich mag das auch. Ja. Familie ist auch was Schönes. War für uns was schön, die große Verwandtschaft zu haben und so. Und ich freue mich, dass eigentlich in christlichen Gemeinden so ein Ja zu Kindern da ist. Und ich glaube, dass Gott auch ein Ja zu Kindern hat. Ich habe mich gefreut, du hast gesagt, es sind heute nicht so viele Kinder da, aber es war doch eine ganz schöne Bewegung hier. Und ich glaube, das ist gut, dass wir ein Ja zu Kindern haben. Und Gott mag Kinder, große und kleine, wie es in einem Lied heißt. Aber ich glaube, dass uns dieser Satz von der Fruchtbarkeit nicht sozusagen, ich habe mir geschrieben, es geht nicht um eine maximale Reproduktionsrate. Ja? Also es geht also nicht darum, so viele Kinder wie möglich, sondern Fruchtbarkeit kann sich auch ganz anders darstellen. Ich glaube, auch ein Leben als Single, ein Leben als kinderloses Ehepaar kann fruchtbar sein. Das kann ja ein Leiden sein, wenn das nicht klappt mit Kindern. Aber ich glaube, dieser Auftrag, fruchtbar zu sein, gilt uns allen, auch wenn die Familienplanungsphase abgeschlossen ist. Andreas Malessa singt in einem Lied, eine Frucht ist Freundlichkeit, man kann zuhören und hat Zeit. Es erübrigt manchen Streit, wenn der Friede bei uns blüht. Wachstum ist aus Gottes Sicht auch die Freiheit zum Verzicht, dass man hält, was man verspricht, weil die Liebe uns bestimmt. In diesem Sinne glaube ich, dass jeder von uns, verheiratet oder nicht, Kinder oder nicht, fruchtbar sein soll. Der zweite Punkt, Herrschaft. Auch da ist was, was uns, glaube ich, nicht mehr so leicht fällt. Dass Gott sagt, der Mensch, sehr gut, da haben wir manchmal heute so ein Problem mit. Also ich bin in den 70er Jahren groß geworden. Da hatten wir in den Schulbüchern die rauchenden Schlote nicht als Symbol von Wirtschaftswachstum und Wohlstand, sondern als Symbol von Umweltzerstörung und Problemen. Und ich denke, das ist bis heute gegenwärtig. Ich habe bei meinen Töchtern mitgekriegt, denen wird es schon langsam zu viel in der Schule. Kam immer Verantwortung für die Umwelt, bla bla bla. Da haben sie das eigentlich schon eher so Thema für die Alten. Da wollen wir nichts mehr zu tun haben. Aber ich glaube, das ist ja wahr, dass wir Menschen auch ein dickes Problem sind für die Welt. Und trotzdem sagt Gott zu uns, herrscht. Wie gehen wir jetzt damit um? Ich glaube, wenn wir uns mit dem Thema Herrschaft auseinandersetzen, sollten wir uns anschauen, wie Gott herrscht. Wie herrscht Gott über uns? Wie herrscht Gott über diese Erde? Und ich glaube, dann merken wir sehr schnell, dass diese Herrschaft nichts ist, was uns kaputt macht, uns unterdrückt und zerstört, sondern dass diese Herrschaft Gottes was ist, was uns gut tut. Was dieser Welt gut tut, was bebaut und bewahrt, wie es ja auch dann in Kapitel 2 von 1. Mose heißt. Und von ihm sollen wir lernen. In seinem Sinne sollen wir herrschen, auch, denke ich, in Bereichen wie hier Gemeindeleitung, in Bereichen als Eltern, aber ich komme da später nochmal dazu, im nächsten Punkt. Das vierte, du sollst und kannst für deinen Teil Bild Gottes sein. Wir haben das gelesen von dem Bild Gottes. Und da frage ich erstmal, was ist denn ein Bild? Ich habe das hier jetzt mal so etwas geschwollen ausgedrückt. Ein Bild ist eine Flachprojektion eines dreidimensionalen Gegenstandes. Etwas weniger geschwollen ausgedrückt, darf der Elke mal dieses Bild herzeigen. Also ein Bild zeigt einen Teil der Wirklichkeit. Jetzt sieht man hier, dass es eine Person darstellen soll mit Brille, Bart und Glatze. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Und man sieht aber jetzt nicht, wie diese Person von der Seite aussehen würde. Ja? Also auch wenn ich mir jetzt so hinstelle, sieht es ganz anders aus. Und so, das wollte ich sagen, ein Bild ist immer nur eine Teilansicht, ein Teil der Wirklichkeit. Genau. Und so ist es, denke ich, auch mit dem, wenn wir Bild Gottes sind und sein sollen. Jeder von uns bildet nur einen Teil der Wirklichkeit ab. Das heißt ja auch, Gott schuf sie als Mann und Frau. Das macht schon deutlich, allein bin ich nicht das komplette Bild Gottes. Allein spiegle ich seine Wirklichkeit nicht wieder. Und ich habe jetzt so ein bisschen anhand des Textes überlegt, wie ist Gott eigentlich? Wie schaut er aus, sage ich jetzt mal? was hat er für Eigenschaften, was tut er? Und davon so ein bisschen abzuleiten, was könnte das denn sein, Bild Gottes zu sein? Und da fange ich am Anfang, lesen wir, Gott schafft. Gott macht was Neues. Und das Interessante ist, was er da schafft. Und zwar schafft er etwas, das ist wüst und wirr, steht bei mir in der Bibel. Da steht Tohu Bohu. Also von dem, was Gott da schafft, kommt unser deutsches Wort Tohu Wabohu. Das ist das, was Gott am Anfang schafft. Hättet ihr das gedacht? Gott schafft Tohu Wabohu. Er schafft etwas, was wüst und wirr ist. Und vielleicht bist du auch ein Mensch, der Neues schafft. Ein kreativer Mensch. Und es hat ja manchmal, habe ich mir sagen lassen, auch so ein bisschen was Chaotisches an sich. Ein Freizeitleiter, Carsten, ich weiß gar nicht, ob du dabei warst, jetzt der Name weg, der hatte gesagt, seine Frau ist so ein kreativer Typ und die hat dann irgendwie gemalt und getan und gemacht. Gerhard Hornheber, ja. Und dann hätte sie zu ihm gesagt, hinterher, wo es fertig war, war halt alles Farben, bla bla bla, verstreut, hat er gesagt, du räumst doch gerne auf, du könntest es jetzt auch wegräumen. Also sie hatte mehr dieses Kreative und hat ein bisschen Chaos geschaffen und er durfte hinterher aufräumen, was sie dann, glaube ich, auch gerne gemacht hat. Da sind wir jetzt bei dem zweiten Punkt. ich glaube nicht, dass es immer so läuft. Der zweite Punkt, Gott ordnet und strukturiert. Er nimmt sich Zeit. 7 lange Tage oder wer weiß wie lang. Also er nimmt sich Zeit und vielleicht bist du so ein Mensch, der ordnet und strukturiert. Ein Ordnungsmensch. Ich finde mich da in dem Punkt manchmal eher wieder, auch wenn mein Schreibtisch manchmal chaotisch aussieht. Aber ich mag auch gerne Strukturen schaffen, Ordnungen schaffen, gliedern und so weiter. Und wenn du so ein Typ bist, der gern ordnet und strukturiert, dann ehre Gott mit dieser deiner Gabe. Gott scheidet und er benennt. Er trennt das Wasser über der Feste und unter der Feste. Er trennt Land und Meer. Und es gibt so Menschen, die unterscheiden klar Licht und Finsternis. Wir haben so jemanden in unserer Gemeinde auch, der sehr scharf scheidet. Das ist richtig, das ist falsch, das entspricht der Bibel, das entspricht nicht der Bibel. Ich persönlich leide da manchmal ein bisschen, weil ich eher so ein Mensch bin, der gerne integrieren möchte. Aber es ist gut, dass es Menschen gibt, die klar unterscheiden, die klar trennen, die Tag und Nacht unterscheiden können. Wenn du so ein Mensch bist, dann diene Gott mit dieser deiner Gabe und ehre ihn. Gott spricht und es geschieht. Er macht, heißt es auch. Bist du vielleicht ein Mensch, auf dessen Wort hin Dinge geschehen? Ich denke zum Beispiel an einen Projektleiter, der sagt, und sie liefern bis dahin und dann wird auch geliefert. Ich habe als Vater ab und zu auch die überraschende Erfahrung gemacht, dass ich gesagt habe, und du machst es jetzt. Und meine Töchter haben das tatsächlich gemacht. Das ist vielleicht nicht immer unsere Alltagserfahrung, aber ich glaube, dass uns Gott auch da Autorität unseres Wortes geben möchte. Bist du ein Mensch, der spricht und etwas geschieht, dann ehre Gott mit dieser deiner Gabe, sei sein Bild. Gott sieht, dass es gut ist. Bist du vielleicht ein Mensch, der sieht, dass es gut ist? Ich glaube, wir Deutschen sind oft Menschen, die sehen, was nicht gut ist. Ich kann es von mir aus sagen, bin auch manchmal recht kritisch. Aber ich glaube, wir brauchen gerade in unseren Gemeinden auch Menschen, die hinschauen und das Gute sehen, das Gute entdecken und auch benennen und sagen, das ist gut. Wenn du so ein Mensch bist, der das Gute entdecken kann, dann sag es auch. Nutz deine Gaben zu Gottes Ehren. Gott segnet und er beauftragt. Wir haben hier dieses Bild. Ich denke, ihr kennt den Hans Hornisch wahrscheinlich, der in den Gemeinden viel unterwegs ist. Er ist so ein Mensch, der auch entdecken kann, auch bei jungen Leuten, was sie für Gaben haben. Und dass ich heute hier stehe, hat auch mit Hans Hornisch zu tun, ich hatte bei uns auch in so einer pastorenlosen Zeit meine Predigt gehalten, hat er gesagt, das war super, ich würde dich gerne da in Germering empfehlen. Oder er hat einfach geschwärmt bei Germering, dann haben die mich eingeladen und hat irgendwann gesagt, darf ich dich hier auf diese Gastpredigerliste setzen. Ja? Und deshalb bin ich heute hier. Wir brauchen Menschen, die entdecken, was in anderen ist und ihnen Zuspruch geben, die ihnen sagen, du kannst was, ich stehe hinter dir, mach was draus. Wenn du so ein Mensch bist, diese Gaben hast, dann ehre Gott damit. Und dann kommt noch was ganz Schönes. Gott macht Pause. Er ruht. Können wir alle sagen, das ist ja leicht, das können wir alle. Nichts tun fällt mir immer leicht. Aber ich glaube eigentlich, dass das was ist, an dem wir heute massiv kranken in unserer Gesellschaft. Ja. Wir müssen immer leisten. Ja. Wir haben dann Freizeitstress und dann muss im Häuschen und im Garten noch was getan werden, wenn ich dann gestresst aus der Arbeit heimkomme. Und ich glaube, dass wir ganz dringend in unserer Gesellschaft Menschen brauchen, die Pause machen können, die was von dieser göttlichen Ruhe, von diesem Schabbat, von dieser heiligen Ruhe leben können und auch andere dazu ermutigen können. Gott macht Pause. Ja. Und ich habe mal gelesen, dass für die Juden dieser letzte Tag kein Nichtstun ist, sondern dass Gott hier etwas schafft, dass er die Ruhe schafft erst. Und ja, es lohnt sich darüber nachzudenken. Dann das fünfte und damit letzte. Diese Erde, diese Schöpfung ist Gott nicht unwichtig, sondern durch sie und in ihr will Gott dir begegnen. Diese Erde, die Schöpfung ist nicht unwichtig, sondern durch sie und in ihr will Gott dir begegnen. Gott lässt sich ganz viel Zeit, diese Erde zu schaffen. Er investiert unheimlich viel Liebe, was wir jetzt in diesem Büchlein gesehen haben. Ich hoffe, es hat dem einen oder anderen gefallen, vielleicht manchen nicht. Aber was da deutlich wird, Gott investiert Liebe in diese Erde. Sie ist ihr wichtig und wir sollten diese Erde nicht nur als Sprungbrett zum Himmel gebrauchen. Der Theologe Paul Schütz, der in den Kriegswirren des Zweiten Weltkrieges beinahe seinen Glauben verloren hätte, der hat einmal gesagt, hätten mich die Kreaturen nicht getröstet, die Liebe eines Weibes, das Sternbild des Orion, das Lied der Amsel in regengrauer Frühe, ich wäre kein Christ mehr. Hätten mich die Kreaturen nicht getröstet, die Liebe eines Weibes, das Sternbild des Orion, das Lied der Amsel in regengrauer Frühe, ich wäre kein Christ mehr. Ich kann zu diesen drei Punkten, zu allen drei auch persönlich was sagen. Die Liebe eines Weibes. Als ich so Anfang, Mitte 20 war, hatte ich massive Probleme, so mit meiner Sexualität umzugehen. Ich bin aus einem ganz frommen Elternhaus gekommen und das, was wir so in unseren freien Gemeinden lehren, hier kein Sex bis zur Ehe und so weiter, das war mir völlig klar, so muss das sein. Und ich habe versucht, sozusagen meine Sexualität auszuknipsen, zu sagen, okay, erst wenn ich heirate, spielt es eine Rolle. Und das hat überhaupt nicht gut funktioniert. Ich bin da, ja, keine Ahnung, wenn du 16, 17, 18 bist, dann kommen halt die Hormone hoch und mit denen musst du irgendwas machen. Du kannst dann einfach sagen, das gibt's nicht. Ja? Und ich habe versucht, es zu unterdrücken und es ist dann halt irgendwo wieder hochgepoppt. Ja? Und ich habe da massiv gekämpft. Und ich muss sagen, ich bin unheimlich dankbar, dass ich kurz vor unserer Ehe, also das war so die, eigentlich wo die Entscheidung gefallen ist, ja, mein Weg geht in die Ehe, dass ich Horst Klaus Hofmann begegnet bin, Gründer und langjähriger Leiter der Offensive junger Christen in Bensheim, Reichelsheim, der mich da begleitet hat und der mir geholfen hat, wirklich auch ein Ja zu finden zu meiner Sexualität, zu den Empfindungen, die da hochkommen. Und ich bin heute unheimlich dankbar, dass wir verheiratet sind und dass es immer noch Spaß macht, verheiratet zu sein. Ich denke, jeder von uns braucht Berührung, braucht eine Umarmung, ich brauche jemanden, der zu Hause ist, wenn ich zur Tür reinkomme und das Haus nicht leer ist, sind natürlich die Bedürfnisse auch unterschiedlich gelagert, aber das tut mir unheimlich gut. Ich bin froh, dass Gott mir auch durch Elkes Liebe seine Liebe zeigt. Das Sternbild des Orion, ich weiß nicht, wer das kennt, das sieht man im Winter. Wir haben im Chiemgau gewohnt, da ist noch ein bisschen weniger Lichtverschmutzung als hier im Münchner Großraum. Und das sieht man im Winter sehr, sehr schön, den Orion. Ich freue mich jeden Winter, wenn der wieder zu sehen ist. Wenn es so im Herbst dunkel wird, das freut mich dann so ein bisschen weniger, da muss ich erstmal wieder tief Luft holen. Aber wenn man dann so einen klaren Sternenhimmel hat und sieht den Orion mit seinem 5 Punkten, der Kopf, Hände, Füße, 3 Punkte Gürtel und 3 Punkte Schwert, dann ist es irgendwie was Tröstliches auch für mich, weil dann denke ich an Hiob, da steht hier, steht was von Orion, ich denke, das ist was langen Bestand hat, ja, was uns auch erinnert, da gab es Menschen vor Jahrtausenden, die geglaubt haben und so Gott will, wird es auch für noch in vielen, vielen Jahren Christen geben, die glauben. Und ja, der Orion gefällt mir und freut mich. Also ich bin kein super Sternkenner, aber Orion, großen Wagen und so, das erkenne ich noch. Dann das Lied der Amsel in regengrauer Frühe. Die Vögel haben mir schon viel gepredigt, die Graugänse an der Amper. Und in diesem Jahr hatten wir viele Vögel im Garten, die genistet haben. Ich bin nicht hinterhergekommen mit Heckenschneiden und so. Und es gibt so ein paar Büsche, die da gewuchert sind. Und wir hatten, glaube ich, dieses Jahr 4, 5 Nester. Vor 2 Wochen habe ich gedacht, jetzt ist dann mal rum. Und ich kann jetzt anfangen, da die grüne Hölle, wie es mein Nachbar bezeichnet hat, zu bändigen. Und ich fange an zu schneiden. Dann war da, gucke ich wieder, da so ein Amselnest dahinter. Da musste ich wieder einstellen. Also die Hecke schaut jetzt immer noch ein bisschen schlimm aus. Aber die Vögel haben mir gut getan, ja, dass sie sich bei uns eingenistet haben. Und auch das Lied, das war mir das Lied am Abend von der Amsel, das saß eine in unserem Baum, die hat ganz toll gesungen. Und genau, diese 3 Sachen. Wir haben eine Amsel mitgebracht. Genau, ja. Als Erinnerung. Gut, ich weiß nicht, wie wir zeitlich sind, wir schon ein bisschen. Ja gut, dann machen wir eben noch ganz kurz das, was auch noch auf dieser Folie steht. Johannes Kepler, deutscher Astronom, der zwischen 1571 und 1630 gelebt hat, sagt, es gibt nichts Wunderbareres, nichts, was die Weisheit des Schöpfers bei den Verständigen heller bezeugt, als die Bewegung der 5 Planeten. Ein Satz, der sehr schön ist in zweierlei Hinsicht. Ein Naturwissenschaftler kommt über seiner Forschung zum Lob Gottes. Und das andere, was man auch sieht, Wissenschaft schreitet fort. Als ich in die Schule ging, hatten wir 9 Planeten. Mein Vater erklärte mir jeden Sonntag unsere 9 Planeten. Ist so ein Merkspruch, wie die heißen. Inzwischen ist der letzte so ein bisschen abhanden gekommen. Neptun, glaube ich, oder? Dem hat man so ein bisschen den Planetenstatus abgesprochen, weil er zu klein ist. Und dann hat man irgendwas anderes gefunden. Ja, also Wissenschaft ist was, was sich verändert, aber wo auch man Gott drin erkennen kann, wenn man sich in die Schöpfung vertieft. Und ich möchte euch echt ermutigen, junge Leute, wenn ihr da Gaben habt oder wenn eure Kinder in diese Richtung streben, keine Angst zu haben, dass über die Naturwissenschaft, die Forschung, dass es so dem Glauben entgegenspricht. Ich glaube, dass man auch da Gott erkennen kann. Kepler sagt, Astronomie treiben heißt die Gedanken Gottes nachlesen. Und an anderer Stelle, in der Schöpfung greife ich Gott gleichsam mit den Händen. In Psalm 111, Vers 2 heißt es, groß sind die Werke des Herrn, wer sie erforscht, der hat Freude daran. Gut, ich komme zum Schluss. Ich möchte es jetzt nicht nochmal zusammenfassen. Ihr könnt nochmal rundgehen und die Bilder euch anschauen. Wenn wir noch einen Moment Zeit haben, dann würde ich gerne noch einen anderen Blickwinkel auf diesen Anfang werfen, einen neutestamentlichen Blick. Und zwar vom Anfang des Johannesevangeliums. Da heißt es, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch das Wort gemacht und ohne das Wort ist nichts gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat's nicht ergriffen. Das wahre Licht, das alle Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus Christus ist dieses lebendige Wort Gottes. Er ist das Licht. Durch ihn ist alles geschaffen. In ihm bekommst du Zugang zu dieser Schöpferkraft Gottes. Er gibt dir die Macht, Gottes Kind zu werden. Nimm ihn auf. Amen.